Da, er konnte ihn schon hören. Hoffentlich hatte er sich gut versteckt. Das war ja auch zu blöd. Musste er ausgerechnet jetzt wiederkommen? Ich meine, er würde es doch sofort sehen. Vor ihm konnte man ja nichts verbergen. Vor ihm war man immer nackt. Nur, dass das bisher kein Problem gewesen war. Denn es gab ja nichts zu verbergen. Das war plötzlich anders. Er hatte schon versucht, sich irgendwie zu bedecken, seine Nacktheit zu verbergen. Warum bitte war ihm das eigentlich bisher noch nicht bewusst geworden, wie ungeschützt er herumlief? Ungeschützt gegen Gefahren von außen, gegen das, was andere tun können. Offen vor den Blicken anderer, ohne jeden Schutz. Da war es ja fast gut, dass er jetzt wenigstens ein paar Blätter gefunden hatte, die ihm halfen. Und ein Gebüsch, in dem er sich vor ihm verstecken konnte. Was war eigentlich passiert? Und wie konnte das passieren? Wie sollte er ihm das nur erklären? Ja, so würde er es machen. Er würde sagen, eigentlich war er ja überhaupt nicht schuld, sondern seine Frau, die Eva. Und die hatte er, Gott, ihm ja gegeben. Also hatte er, Gott, ja letztlich auch eine Mitschuld an der ganzen Misere. Und überhaupt, er hätte ja auch diesen Baum überhaupt nicht in den Garten setzen müssen. Dann würde er sich jetzt freuen auf seinen Besuch, so wie sonst immer. Als sie gemeinsam durch den angenehmen Abend im Garten gegangen waren, als noch alles gut war, als Beziehung noch in Ordnung war, zu ihm, zu seiner Frau und, ja, auch zu sich selbst. Da, jetzt war er schon ganz nah. Er hörte ihn rufen. Adam, wo bist du? Irgendwie war die Situation recht seltsam, denn er musste doch eigentlich wissen, wo er war. Er war ja Gott. Und wie war er eigentlich auf diese seltsame Idee gekommen, sich vor ihm verstecken zu wollen oder verstecken zu können? Es half nichts. Er musste antworten, hier bin ich. Ich habe gehört, wie du im Garten herumgegangen bist. Da habe ich mich versteckt, weil ich doch nackt bin. Und er hätte am liebsten noch hinzugefügt, weil du mich doch so nicht sehen sollst. Nackt und schuldig. Er wäre am liebsten im Boden versunken, als er ihn sagen hörte, wer hat dich denn auf diese Idee gebracht, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, den ich dir verboten hatte? Wir wissen, wie es weiterging. Adam macht seine Frau Eva verantwortlich, die schiebt alles auf die Schlange und Gott spricht über allen sein Urteil. Adam, Mensch, wo bist du? Ich glaube, dass diese Frage Gottes unser ganzes Dilemma aufzeigt. Seit damals. Seit Eva und Adam von dieser verbotenen Frucht gegessen hatten, seit sie sein wollten wie Gott und selbst entscheiden, was gut und böse, richtig und falsch ist, seit dieser Zeit ist etwas zerbrochen. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles voller Harmonie zwischen Adam und Eva, zwischen ihnen und den Tieren, zwischen ihnen und Gott. Eine Harmonie, die Gott in sie hineingelegt hatte. Eine Harmonie, die die ganze Welt beherrschte. Aber die Frage, Adam, Mensch, wo bist du? Sie zeigt nicht nur unser Dilemma auf, sondern auch das Dilemma Gottes. Denn Gott, und das sehen wir deutlich in dieser Geschichte, Gott hat ja ein großes Ziel. Er möchte ungetrübte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte, dass wir untereinander ungetrübte Gemeinschaft haben. Und er möchte, dass wir mit uns selbst im Reinen sind. Im Laufe der Schöpfung hat Gott immer wieder festgestellt, dass alles, was er gemacht hatte, gut war. Nur einmal, da sagt er, es ist nicht gut. Nämlich als Adam geschaffen war und kein Gegenüber hatte. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Und ich bin sicher, Gott meinte damit nicht nur die engste Gemeinschaft, die es zwischen Menschen geben kann, die Ehe. Das ist noch viel allgemeiner. Wir brauchen einander. Und zwar, weil wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und Gott selbst ist ein Gott der Gemeinschaft. Er ist schon in sich Gemeinschaft. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Etwas, was wir nicht verstehen können, aber was ganz wesentlich Gottes Sein beschreibt. Und darüber hinaus ist Gott auch der Herr der himmlischen Heerscharen. Wir lesen das im Alten Testament oft, Jahwe Zebaoth, das heißt übersetzt eigentlich nichts anderes als Jahwe, der Gott der Heerscharen, der himmlischen. Seht ihr, Gott ist sich nicht, wird sich selbst nicht genug. Er ist in sich Gemeinschaft und er will Gemeinschaft. Und genau deshalb brauchen auch wir Gemeinschaft, weil wir in seinem Bild geschaffen sind. Darum soll es heute Morgen gehen, um Gemeinschaft. Ich will jetzt keinen großen theoretischen Vortrag halten. Ich möchte einfach ein paar Elemente aufzeigen, die nach meiner Überzeugung wichtig sind. In drei Schritten wollen wir vorgehen. Der erste mag ein wenig seltsam klingen, aber ich bin überzeugt, dass es ein ganz wichtiger Schritt zu wahrer Gemeinschaft ist. Es ist Gemeinschaft mit mir selbst. Als Adam da im Busch hockte, da war sein eigentliches Problem nicht, dass Gott im Garten herumlief. Das war schon oft so gewesen. Denn Gott war immer wieder mit ihm und seiner Frau durch den Garten spazieren gegangen. Und für sie war das die beste Zeit des Tages gewesen, abends, wenn ein kühler Windhauch wehte. Und jetzt war alles anders zwischen ihm, Gott und Eva. Dabei war das eigentliche Problem natürlich nicht Eva, obwohl er ihr ja einen Großteil der Schuld gab. Und auch hier, wie schön war das, als noch nichts zwischen ihnen stand, als ihre Nacktheit nicht ein Problem gewesen war, weil man einfach nichts zu verbergen hatte. Das eigentliche Problem, das Adam hatte, lag in ihm selbst. Er war schuldig geworden. Er hatte gesündigt. Er hatte sich von seiner Frau und von Gott entfernt. Diese Harmonie, die Gott geschaffen hatte, die war kaputt. Das war der eigentliche Grund für seine Scham, für sein Verstecken. Und weil er das nicht zugeben wollte oder konnte, suchte er einen anderen Schuldigen, Eva. Und bei ihr war das Ganze ja nicht anders. Auch sie war innerlich zerrissen. Auch sie hatte sich aus Blättern einen Schutz gebastelt, damit man ihre Schuld nicht sehen konnte. Auch sie hatte sich vor Gott versteckt. Und auch sie suchte einen anderen Schuldigen, nämlich die Schlange. Was wir hier sehen ist, dass damals in uns Menschen etwas kaputt gegangen ist. Etwas ist zerbrochen. Die Harmonie ist nicht mehr da. Wir sind mit uns selbst uneins. Paulus schreibt das später einmal so in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Kennst du das auch? Eigentlich wolltest du nicht so aus der Haut fahren. Eigentlich wolltest du nicht lügen. Eigentlich wolltest du nicht wieder diese Filme im Internet sehen. Eigentlich. Aber es ist schon wieder passiert. Und das meine ich mit der fehlenden Gemeinschaft mit uns selbst. Wir sind innerlich zerrissen. Und die äußerliche Zerrissenheit ist eigentlich nur eine Folge davon. Weil wir mit uns nicht mehr in Harmonie leben, schaffen wir das auch mit anderen nicht. Wenn wir doch nur anders werden könnten. Und wir können anders werden. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft, die Jesus gebracht hat. Nur wenige Verse nach dieser ernüchternden Aussage schreibt Paulus, Römer 8, Vers 1 und 2, es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Denn das Gesetz des Geistes, das sich mit Jesus Christus zum Leben führt, hat dich von dem Gesetz befreit, das nur Sünde und Tod bringt. Es ist möglich. Jesus hat uns freigemacht von dieser inneren Zerrissenheit, von diesem Gesetz, das nur Sünde und Tod bringt, das seit damals jeden Menschen prägt und bestimmt. Was heißt das jetzt? Sind wir von heute auf morgen geheilt? Wird alles, was an Zerrissenheit in uns ist, beseitigt, wenn wir uns für ein Leben mit diesem Jesus entscheiden? Ich glaube, ihr wisst alle, dass das nicht so einfach funktioniert. Denn Heilung ist immer ein Prozess. Ich bin im letzten Sommer im Urlaub hingefallen. Mitten auf der Straße war ein Absatz, den ich nicht gesehen hatte. Die Hose am Knie war kaputt, aber die Haut darunter auch. Klar, wir haben uns sofort darum gekümmert. Und es hat viele Tage gedauert, bis das Knie nicht mehr schmerzte. Bis der Grind abging, hat es noch Wochen gedauert. Aber noch immer kann man ziemlich deutlich sehen, wo diese Stelle war. Heilung dauert. Es ist ein Weg. Aber ein Weg muss irgendwann beginnen. Und das gilt auch geistlich. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, dann vergibt er dir all deine Schuld. Dann beginnt für dich neues Leben. Aber das ist noch nicht das Ziel. Das ist der Anfang. Das Ziel ist sehr hoch gesteckt. Paulus formuliert es in 2. Korinther 3, Vers 18 so. Er sagt, so spiegeln wir alle mit aufgedecktem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt von dem Herrn, dem Geist. Und in Epheser 4 schreibt er, Vers 22 bis 24, legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Merkt ihr? Lasst euch erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Also, da ist ein Fakt. Und das kann Erneuerung bringen. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes an, der nichts trügerisch ist. Was ist das Ziel, das Gott mit uns vorhat? Paulus macht es ganz deutlich. Wir sollen so werden, wie Jesus ist. Wenn man uns ansieht, dann soll man erkennen, wie Jesus ist. Das ist mal ein Ziel. Eine ungeheure Herausforderung. Und wie geht das? Nun, am Anfang muss diese Entscheidung für Jesus stehen, denn nur er kann unsere Schuld wegnehmen, nur er kann uns innerlich heil machen, nur er kann uns mit sich selbst versöhnen, nur er kann unsere innere Zerrissenheit heilen. Und dann, wenn das geschehen ist, dann beginnt der Weg der Heilung. Die Christen wurden damals diejenigen genannt, die auf dem Weg sind. Die auf dem Weg sind. Und zwar auf dem Weg Jesus hinterher. Nachfolge nennen wir das. Oder Jüngerschaft. Schrittweise Veränderung, sodass wir immer mehr so werden, wie Jesus ist. Das ist das, was wir mit diesem Stichwort geistliches Wachstum bezeichnen. Wir haben gerade bei uns in der Gemeinde eine Predigtreihe zu diesem Thema durchgemacht. Wie wächst man geistlich? Denn auf der einen Seite ist das etwas, das können wir nicht machen. Wachstum geschieht von Gott her. Aber auf der anderen Seite kann man für Wachstum viel tun. Man kann Voraussetzungen schaffen. So wie jetzt im Garten, ja. Dass da was wächst, kannst du nicht machen. Aber dass es wachsen kann, dafür kannst du sorgen. Unkraut weg und so weiter. Um geistlich wachsen zu können, brauche ich Gott. Brauche ich die Gemeinschaft mit Gott und dann bin ich beim Zweiten. Das erste war Gemeinschaft mit mir, das zweite Gemeinschaft mit Gott. Gott will Gemeinschaft mit uns. Das war damals im Garten Eden so, als Gott in der Kühle des Abends, und die brauchte er nicht als Gott, ja? Die war für Adam und Eva gut und angenehm. Als er da kam, wenn es für Adam und Eva so richtig schön war, und mit seinen Menschen im Garten spazieren zu gehen, mit ihnen Gemeinschaft hatte und sie mit ihm. Und das hat auch nicht aufgehört, später war es dann die Stiftshütte während der Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste. Diese Stiftshütte, wo Gott gesagt hat, da bin ich mitten unter euch. Und dann später im Land Israel war es der Tempel, wo Gott gesagt hat, da bin ich mitten unter euch. Und dann kam Jesus. Und über ihn heißt es in Johannes 1, Vers 14, er, das Wort, wurde ein Mensch. Ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Er lebte unter uns. Und wir sahen seine Macht und Hoheit. Die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hatte, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue ist uns in ihm begegnet. Wer Jesus sah, sah Gott. In ihm lebte Gott mitten unter uns Menschen. Und jetzt spannen wir den Bogen bis ganz ans Ende. In der neuen Welt, die Gott einmal schaffen wird, da ist das eigentlich Großartige, das eigentlich Besondere, das Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, er wird ihr Gott sein. Er wird bei ihnen wohnen. Ewige Gemeinschaft mit Gott. Nicht, dass keine Sünde mehr da ist, nicht, dass alle Tränen abgewischt werden, nicht, dass es keinen Tod mehr gibt, ist das eigentlich Besondere, sondern dass Gott mitten unter uns wohnt. Und heute? Wie macht man das eigentlich konkret, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Drei Dinge will ich kurz nennen. Das erste, mit Gott im Alltag leben. Gemeinschaft heißt ja, dass man miteinander unterwegs ist. So wie Gott damals in der Kühle des Abends mit Adam und Eva spazieren ging. So möchte er auch heute mit uns unseren Alltag teilen. Ich will dir mal eine Frage stellen. Wie groß ist Gott für dich? Das ist eine seltsame Frage, oder? Was meine ich damit? Nun, es gibt manche Menschen, die denken, Gott ist zuständig für unser geistliches Wohl, zuständig für die großen Probleme der Welt, zuständig für den ganzen Kosmos. Aber weißt du, dass wir mit unseren Kleinigkeiten des Alltags belästigen sollten, das geht doch nicht. Er ist doch so ein großer, mächtiger Gott. Aber ich glaube, das ist zu klein gedacht von Gott. Gott ist so groß, dass er sich für die Kleinigkeiten deines Alltags interessiert. Er weiß ganz genau, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Also ich weiß das nicht. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht die Muße und die Zeit, die zu zählen. Aber Jesus sagt, Gott weiß das. Er interessiert sich dafür. Und deswegen interessiert er sich auch zum Beispiel für einen verlorenen Schlüssel. Oder für eine schlechte Nacht. Oder für Probleme mit den Eltern oder Kindern. Gott will in deinen Alltag, weil er sich dafür interessiert. Ich frage mich manchmal, warum es uns immer erst dann einfällt zu beten, wenn wir sonst keinen Ausweg mehr sehen. So als letzte Möglichkeit. Und nicht als erste. Warum reden wir nicht? Ganz selbstverständlich. Über alles, was uns passiert mit Gott. Also, das Erste, mit Gott im Alltag leben. Das Zweite, mit Gottes Wort leben. Gott hat uns viele hundert Seiten in schriftlicher Form gegeben, in denen wir etwas über ihn und sein Wesen und seinen Willen und diese Welt und uns selbst erfahren können. Interessiert es uns eigentlich? Wie kann ich im Alltag mit Gott leben, wenn ich nicht auf das höre, was er sagt? Und ich meine jetzt nicht in erster Linie, was Gott uns direkt sagen kann. Das kann er auch immer machen, ja? Das kann er immer. Sondern ich meine das, was er ein für alle Mal gesagt hat. Interessiert es dich? Stell dir vor, du bist verliebt. Soll ja vorkommen. Aber ihr seid getrennt. Vielleicht, weil er oder sie zum Studium weg ist oder gerade im Ausland arbeitet. Oder vielleicht arbeitsmäßig die Woche über unterwegs ist. Aber er oder sie schickt dir jeden Tag eine ausführliche E-Mail und berichtet, wie es gerade geht. Wir haben uns früher Briefe geschickt. Heute geht das viel schneller. Und jetzt kommt jeden Tag diese E-Mail, aber du liest sie einfach nicht. Du hast keine Zeit dafür. Interessierst dich nicht, was er oder sie schreibt. Merkst du, wie seltsam das wäre, wenn man doch verliebt ist? Das kann gar nicht passieren. Du wirst so schnell die E-Mail öffnen, du wirst alles andere liegen lassen. Du wirst es lesen. Aber mit Gottes Liebesbrief der Bibel gehen wir oft so um. Also, mit Gott im Alltag leben, mit Gottes Wort leben. Und dann ist da das Dritte, mit Gottes Gemeinde leben. Gott ist Gemeinde wichtig. Ich will es mal so sagen, Gemeinde ist Gottes große Liebe. Und zwar, weil er, wie ich schon oft gesagt habe, heute Gemeinschaft will. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Gemeinde zu gründen. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 25 lesen wir, Jesus hat die Gemeinde geliebt und sich für sie selbst dahingegeben. Er hat die Gemeinde geliebt, nicht nur dich. Wir meinen das oft so individualistisch, ja? Jesus ist gekommen für mich, weil er mich retten will, weil er mich liebt. Das stimmt, das ist nicht verkehrt, aber es ist nicht alles. Er hat die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben. Mit Gottes Gemeinde leben, wie geht das denn? Und das ist mein dritter Punkt. Gemeinschaft untereinander. Gemeinschaft mit uns selbst, das war der erste Schritt. Ins Reine kommen mit uns selbst, mit dieser Zerrissenheit in uns, sie zu überwinden, dadurch, dass Jesus in unser Leben kommt und unsere Schuld vergibt. Dann ging es um die Gemeinschaft mit Gott. Das, was damals im Garten Eden so ganz sichtbar zerbrochen war. Gott hat Sehnsucht nach dir. Er will Gemeinschaft mit dir. Er möchte mit uns durch unseren Alltag gehen. Er möchte, dass wir sein Wort lieben und lesen und seine Gemeinde achten und ehren. Und Gott möchte, dass wir Gemeinschaft untereinander immer stärker leben. Die Gemeinschaft, die damals im Garten Eden zerbrochen war. Damals, als Adam seine Frau Eva und die wiederum die Schlange verantwortlich machten. Als sie sich voreinander schämten. Und dann muss man in der Bibel ja auch nur ein Kapitel weiterlesen und dann finden wir diese furchtbare Geschichte vom Brudermord. Aus Eifersucht, wo Kain seinen Bruder Abel erschlägt. Und dann sind wir doch wieder bei der Ukraine. Dann sind wir doch genau da, was wir heute überall sehen, wo Menschen aus Ich-Sucht und Egoismus und Machtgröße und Machtgeilheit, Entschuldigung, heraus andere klein machen, umbringen, Kriege anzetteln. Gottes Ziel ist, dass wir wieder zurückkommen zu dem, was er ursprünglich geschaffen hat. Eine Welt, in der Menschen miteinander in Gemeinschaft und Harmonie leben. Und das ist bei der Gemeinschaft mit uns selbst und mit Gott nicht von heute auf morgen geht, sondern immer ein Weg ist, das stimmt. Und das ist nichts, was man einfach so mal machen kann. Ein Prozess, ein Weg. Aber es kommt eben auch, und das habe ich am Ende des letzten Punktes gesagt, darauf an, in Gottes Gemeinde zu leben. Und diesen Gedanken will ich ein bisschen vertiefen und auch praktisch werden lassen. Denn wenn wir Gemeinde hören, dann haben wir schnell die Vorstellung von einem Gebäude oder einem Gottesdienst. Aber Gemeinde ist viel mehr. Gerade jetzt in der Zeit, die wegen Corona durch so viel Abstand, Social Distancing geprägt ist, ist das wichtig. Früher sagte man ja oft am Sonntagmorgen, ich gehe in die Gemeinde. Und man meinte, ich gehe in den Gottesdienst. Vielleicht ging man auch an anderen Tagen in die Gemeinde, wenn dort eine Veranstaltung war, eine Bibelkreis, ein Frauenkreis, ein Seniorenkreis oder was auch immer. Man ging in die Gemeinde. Aber, und da wird es jetzt schon interessant, ging man auch in die Gemeinde, wenn man sich im Hauskreis traf? Irgendwo bei jemandem in seinem Haus? Nun kam Corona und die Veranstaltungen in der Gemeinde, die fanden nur noch eingeschränkt statt oder mussten sogar ausfallen. Es gab auch manche, die blieben der Gemeinde fern aus Angst vor Ansteckung. Wieder andere weigerten sich, bei uns war das zumindest so, oder ist es so, dass Leute nicht kommen, weil sie sich weigern, eine Maske zu tragen oder sich testen oder impfen zu lassen. Man kam deswegen halt nicht in die Gemeinde. Was ist eigentlich mit Gemeinde passiert in dieser Corona-Zeit? Ich muss sagen, dass ich diese schwierige Zeit eigentlich als eine große Chance verstehe. Eine Chance, neu darüber nachzudenken, was Gemeinde eigentlich ist. Und ob unser Denken nicht schon im Grundansatz schon verkehrt war, wenn wir in die Gemeinde gehen, anstatt Gemeinde zu sein. Wenn Gemeinde nämlich der Leib Christi ist, in der er das Haupt ist, dann ist Gemeinde kein Ort und keine Veranstaltung, sondern ein Zustand. Du bist Teil der Gemeinde Jesu ab dem Augenblick, an dem du dich für Jesus entscheidest. Du kannst überhaupt nicht zu Jesus gehören, ohne zugleich zu seiner Gemeinde zu gehören. Das geht gar nicht. Und so wie ein Körper kein theoretisches Konstrukt ist, kann sich die Zugehörigkeit zur Gemeinde auch nicht in einer theoretischen Zugehörigkeit zur weltweiten Gemeinde Jesu erübrigen. Denn wie will man denn in einer weltweiten, universalen Gemeinde mit seinen Gaben einer dem anderen dienen? Das geht immer nur vor Ort. Wie kann man einander dienen, wenn man einander gar nicht begegnet? Direkt am Anfang der Gemeinde, als die ersten Menschen sich für Jesus entschieden und durch seinen Heiligen Geist Teil des Leibes Jesu wurden, da lesen wir das. Wir haben es vorhin gehört, ich hatte extra darum gebeten, ich will es aber trotzdem noch einmal lesen an dieser Stelle. Was macht die Gemeinde denn aus? Apostelgeschichte 2, ich lese mal nach der NGÜ. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen und außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Meine Güte, denke ich, wenn ich das lese. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Das ist Gemeinde. Sie hatten kein Gemeindehaus. Also trafen sie sich in ihren Häusern und nutzten den Tempel in Jerusalem. Jede Gelegenheit war ihnen recht, denn sie wussten, wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind der Leib Jesu Christi. Und darum gehören wir zusammen. So stark war ihre Zusammengehörigkeit, dass keiner mehr seinen eigenen Besitz für sich behielt, sondern einer unterstützte den anderen mit dem, was er hatte. Und das war ansteckend. Jeder konnte sehen, hier war etwas Besonderes geschehen. Etwas, was es sonst auf der Welt nirgendwo gab. Jesus hat mal gesagt, an eurer Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das war passiert. Deshalb wuchs diese Gemeinde auch täglich. Wenn ich das so lese, dann habe ich den Eindruck, dass wir Gemeinde ziemlich klein gemacht haben. Gemeinde ist nicht mehr der Zustand, in dem ich als Christ lebe, sondern der Ort, an den ich an manchen Tagen der Woche gehe. Oder an einem Tag nur. Oder vielleicht hin und wieder. Oder überhaupt nicht mehr. Ich glaube, dass Corona neu die Frage gestellt hat, was ist eigentlich Gemeinde? Was macht sie aus, wenn die Dinge wegbrechen, die wir sonst für so selbstverständlich gehalten haben? Lass uns neu entdecken, wie wichtig Gott die Gemeinde ist. Dass Jesus nicht nur für mich persönlich am Kreuz gestorben ist, sondern weil er die Gemeinde liebt. Und lasst uns anfangen, Gemeinde zu unserem Alltag zu machen. Wie gut, dass es Telefon gibt und Internet und soziale Medien. Wir haben so viel mehr Möglichkeiten, Gemeinde zu leben, als die Menschen damals. Und das ist übrigens keine Ermutigung, die Gottesdienste oder Gemeindeveranstaltungen nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil. Denn wenn ich Gemeinde als den Zustand verstehe, in dem ich lebe, weil ich Christ bin, werde ich alles tun, um Gemeinde im Alltag zu erleben. Dann hindert mich daran keine Maskenpflicht oder irgendwas anderes. Dann ist Gottesdienstbesuch nicht mehr nur die Zeit in der Woche, in der ich in die Gemeinde gehe, sondern die Zeit, in der Gemeinde praktisch wird für mich. Gemeinschaft mit anderen pflegen, mich für ihre Fragen und Probleme interessieren, miteinander Gott dienen und anbeten, singen und sei es mit Maske. Das alles ist doch ganz natürlich, wenn ich verstanden habe, dass es Jesus nicht ohne Gemeinde gibt. Es gibt Jesus nicht ohne seinen Leib. Ist auch logisch. Und dass ich Teil seines Leibes bin, weil ich zu ihm gehöre. Denn nur dann, wenn wir uns auch im Alltag begegnen, können wir unsere Aufgabe als Glieder im Leib Jesu erfüllen. Wir können nur dann einander dienen mit der Gabe, die wir empfangen haben, wenn wir einander begegnen. Wenn wir nicht begegnen und dienen, ist Gemeinde ein theoretisches Konstrukt ohne Alltagsbedeutung. Ich will es nochmal zusammenfassen. Gemeinschaft, darum ging es mir heute. Gemeinschaft ist Gottes großes Thema. Drei Aspekte haben wir betrachtet. Gott möchte, dass wir in Harmonie mit uns selbst leben. Dazu hat er seinen Sohn in die Welt geschickt, um unsere Schuld zu vergeben, damit wir selbst wieder innerlich heil werden können. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Und zwar eine Gemeinschaft, die im Alltag gelebt wird, die von seinem Wort der Bibel geprägt ist und die seine Gemeinde im Mittelpunkt hat. Und das ist das Dritte. Gott möchte, dass wir in seiner Gemeinde Gemeinschaft leben, dass wir uns untereinander immer besser kennenlernen, dass wir uns unsere Sorgen und Nöte mitteilen und sie gemeinsam tragen, weil Gott Gemeinschaft will. Amen.